Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband mit Vera Lenz am Mikrofon.
Und Christian Grasser, hallo.
Kennen Sie SOPA? Wenn nicht, dann sind Sie nicht allein. Auch die europäische Politik, die SOPA nun wirklich kennen sollte, hält sich bedeckt. SOPA heißt Stop Online Piracy Act und dahinter steht ein Gesetzesvorhaben in den USA, das Internetpiraterie unterbinden soll. Was da genau geplant ist und wie sich das auf uns hier in Europa auswirken könnte, darüber sprechen wir in dieser Sendung, die übrigens ganz menschlich und nicht algorithmengesteuert daherkommt, im Gegensatz zu den meisten Inhalten, die übers Internet verbreitet werden. Diese Algorithmen, so meinen Pessimisten, dominieren schon jetzt uns Menschen auf bedenkliche Weise. Algorithmen-Bashing nennt das die Publizistin Katrin Passig und wir wollen von ihr hören, was sie genau damit meint. Und schließlich gibt es einen Geburtstag zu feiern, der C64 wird 30. Darauf stoßen wir am Ende dieser Sendung an, Christian.
Ja, und ich versuche in der Netzmusik mal einen themenbezogenen Rundumschlag. Es gibt SOPA, Protest, Rap, C64, Klassiker und außerdem hören wir BitTorrent-Klänge. Die von der Musikindustrie verhassten Tauschbörsen versuchen nämlich vereinzelt von dem Schmuddel-Image der illegalen Musik wegzukommen. Die Macher der BitTorrent-Software Frostwire zum Beispiel promoten legal tauschbare Musik mit einer freien Download-Compilation. Mit dabei sind Mouth Cradle und ihr Song Malice in Wonderland.
Your pets and kiss me good night, and kiss me good night. I 1, 2, 3, 4, the beat say mouse in Wonderland. 2, 4, 6, 8, the even say mouse in Wonderland. You think it's great, but I smell mouse in Wonderland. I smell mouse in Wonderland. Goes dark and it's a day and a half, a day and a half, half. 1, 2, 3, 4, the beat say mouse in Wonderland. 2, 4, 6, 8, the even say mouse in Wonderland. You think it's great, but I smell mouse in Wonderland.
Breitband Topic.
SOPA sorgt für Aufregung, zumindest in den USA. Wird das Gesetz wie geplant in den nächsten Wochen beschlossen, könnte das den freien Fluss von Informationen erheblich beeinträchtigen. Kritiker sprechen gar von Zensur, von einer Knebelung des Internets. Dabei soll mit SOPA eigentlich nur bereits geltendes Recht durchgesetzt, sprich Urheberrechtsverletzungen unterbunden werden. Tilko Gries mit den Einzelheiten.
Seit Ende Oktober liegt im Justizausschuss des Repräsentantenhauses ein Gesetzentwurf auf dem Tisch. Sein Titel: Stop Online Piracy Act, kurz SOPA. Diese Paragraphen sehen mehr Macht für das Justizministerium vor. Mit Hilfe von Gerichten könnten künftig Internet-Service-Provider wie AOL, Suchmaschinen wie Google oder Zahlungsabwickler wie PayPal verpflichtet werden, gegen Internetseiten vorzugehen, wenn diese illegale Inhalte vorhalten und ihre Server außerhalb der USA stehen. Dann müssten Google und all die anderen den Zugang zu solchen Seiten sperren und zum Beispiel auch ihr Anzeigengeschäft mit ihnen kappen. Aber SOPA ist noch nicht alles, was diskutiert wird. Im US-Senat liegt PIPER auf dem Tisch, in Langform der Protect IP Act. Er ähnelt SOPA weitgehend, nimmt aber die Internet-Service-Provider aus der Pflicht, gegen Online-Piraterie vorzugehen. Also AOL wäre fein raus, Google, PayPal und andere auch mit Piper betroffen. Hinter Soapa und Piper stehen Musik- und Filmindustrie, die sich in der Copyright Alliance zusammengetan haben. Direktorin Sandra Astars.
We're finding that there is an entire underworld of sites that exist.
Ihr Argument, die illegalen Angebote aus dem Ausland unterlaufen das Copyright und gefährden damit Kunst, Kultur und das Geschäftsmodell der amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Auf der anderen Seite gibt es Widerstand gegen Soapa und Piper. Er zerfällt in zwei Lager. Erstens Google, PayPal und Co. Sie meinen, der Schutz des Copyrights ist eigentlich ein richtiges Ziel, aber der Weg ist falsch. Die zweite Widerstandsfraktion besteht aus weiten Teilen der Net-Community. Eine Stimme von vielen, der Blogger Cory Doctorow.
And as we saw in the copyright wars,
der Widerstand gegen Copyright-Gesetze sei nur ein Teil von etwas Größerem, meint Doctorow, nämlich dem Widerstand gegen Zensur. Ende Januar werden sich Senatoren und Repräsentanten wieder mit Soapa und Piper beschäftigen. Gerüchten zufolge wollen Google und Co. bis dahin ein Zeichen setzen und ihre Seiten zeitweilig selbst blockieren.
Und ob die Internetgiganten tatsächlich aktiv eingreifen im Protest gegen Soapa, das wird sich zeigen. Klar ist jetzt schon, am kommenden Mittwoch, wenn auch Experten nochmal angehört werden zum Gesetzesentwurf, wird Reddit, ein beliebter Social News Aggregator, den angeblich knapp 5% aller Amerikaner nutzen sollen, für 12 Stunden den Betrieb einstellen.
Ja, und wir haben mit Thomas Hören gesprochen. Er ist Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Münster. Und wir haben ihn gefragt, wie er diese Auseinandersetzung um Soapa einschätzt. Vor allem angesichts der Tatsache, dass eventuell auch Unternehmen, die bisher nur Infrastruktur angeboten haben, für die Soapa-Gegner Position beziehen und sich dann auch wahrscheinlich wie Demonstranten gerieren.
Ja, es ist eine neue Phase des Kampfes der Netzaktivisten gegen weltweite Versuche der Internetsperren. Bisher waren die Netzaktivisten relativ einsame Freaks und Nerds, wenn man so will. Aber jetzt kommt eben doch eine Allianz hoch, wo auch die großen Unternehmen wie Google und Amazon merken, dass irgendetwas eigenartig ist und auf einmal eben in der Tat damit drohen, das Internet erstmal an ihrer Seite aus zuzumachen, was auch richtig ist im Zusammenhang mit Soapa.
Inwiefern könnte denn eigentlich diese angedrohte Boykottstrategie, wie könnte die denn positive Auswirkungen haben auf einen möglichen Soapa-Stopp?
Ja, Soapa ist schon ziemlich weit gediehen. Also das ist im Grunde auch ein kleiner Akt der Verzweiflung. Das ist wieder so gelaufen, wie wir es aus anderen Zusammenhängen auch kennen. Im Grunde Stickum hat man solche Gesetze vorbereitet, hat dann angekündigt, man würde sich viel Zeit lassen, man würde alle Leute hören, die davon betroffen seien, hat das aber kurzfristig dann kurz vor Weihnachten abgesagt, diese ganzen Anhörungen, und hat das mit einem gigantischen Tempo durchgepeitscht, sodass es eigentlich sogar droht, dass es Ende Januar in den Senat geht in den USA und damit auch sehr schnell gesetzt werden kann. Es ist ein Akt der Verzweiflung, wo man den Nutzern klar machen will, passt auf, kümmert euch um Rechtspolitik. Viele Nutzer im Internet denken an alles Mögliche im Zusammenhang mit Facebook, zum Beispiel an Unterhaltung, Vergnügen und Ähnliches, dass aber im Hintergrund ganz komische Mechanismen der Politik laufen, vor allem der Einflussnahme der Musik- und Filmindustrie auf Politik, das ist vielen Leuten gar nicht bekannt. Und so ein Akt wie jetzt zwingt die Nutzer dazu auch, sich mit solchen Phänomenen auseinanderzusetzen.
Was mich erstaunt, ist der Einfluss der Musik- und Filmindustrie, die Sie eben genannt haben. In unserer Wahrnehmung sind ja, was das Internet betrifft, vor allem die großen Player wie Google, Facebook und so weiter, die wirklich Einfluss haben, dass die jetzt klein beigeben müssen gegen diesen anderen Industriezweig. Ist das nicht verwunderlich?
Ja, wir beobachten jetzt schon seit vielen Jahren, dass die Musikindustrie ganz besonders, aber auch die Filmindustrie sehr verfilzt ist mit lobbyistischer Einflussnahme auf Politik. Die Musik- und Filmindustrie hat hier in Europa einen Schiffbruch erlitten. Also hier hat man auch versucht, Netzsperren hinzubekommen auf verschiedensten Ebenen. Jetzt gerade noch in Irland tobt ein Streit darüber. Das hat aber nicht funktioniert. Und die sind natürlich so geschickt, dass sie dann die Strippe umlegen und sagen, wenn wir es in Europa nicht hinbekommen, dann benutzen wir unsere Abgeordneten sozusagen in den USA und ziehen es da gnadenlos durch. Und das ist ein interessantes Phänomen, wo man eben auch eine internationale Öffentlichkeit herstellen muss. Und das Spannende ist jetzt, dass jetzt nicht nur eben Netzaktivisten vereinsamt gegen die Musikindustrie kämpfen, sondern jetzt zum allerersten Mal auch Global Players aufeinanderprallen.
Ja, also SOPA, die ganze Diskussion rund um ja diesen Akt ist ja eigentlich in den USA sehr viel stärker ausgeprägt als in Europa. Warum eigentlich? Warum spielt das hier so gut wie gar keine Rolle? Vor allem auch, ja, wenn man sich mal anguckt, es gibt kaum Äußerungen von Politikern.
Ja, erstmal ist Politik hier natürlich ein eigenartiges Geschäft. Es wird ja so betrieben, dass man im Grunde guckt, was läuft in Deutschland, was läuft vielleicht noch in Brüssel. Aber was in den USA läuft, wird hier von der hiesigen Politik gar nicht wahrgenommen. Das andere Problem, was wir haben, ist, dass wir immer noch keine vernünftigen Lobbyisten haben zugunsten der Internetfreiheit und der Freiheit von Nutzern. Wir haben eigentlich Verbraucherschutzorganisationen, deren Thema wäre es, aber Verbraucherschutzorganisationen leben noch im 19. Jahrhundert. Die beschäftigen sich mit der Frage, was ist der tollste Kühlschrank, den man gerade kaufen muss. Aber dass auch so etwas wie Internetfreiheit und Urheberrecht eine Verbraucherkomponente hat, ist hier in Europa noch kein Thema. Das ist ganz anders in den USA, wo es schon seit vielen, vielen Jahren ganz mächtige lobbyistische Organisationen gibt, die aufpassen.
Welche Auswirkungen hätte SOPA denn für Europa, zum Beispiel für den Internet-Traffic oder neue Zensurmöglichkeiten? Oder könnte man sagen, das machen die da in Übersee und uns geht das gar nichts an?
SOPA wird zu massiven Einbrüchen in die Internetwelt führen, und zwar gerade auch für Europa. Die Sauerei, wenn man so deutlich sagen will, ist ja, dass die Amerikaner jetzt versuchen, ihre Rechtsordnung den Europäern aufzuzwingen, indem sie amerikanische Unternehmen veranlassen, ihre Infrastruktur zu stoppen, wenn irgendwo in Europa, in Asien etwas den Amerikanern nicht gefällt. Es führt ja dazu, SOPA, dass sobald irgendwo die Musikindustrie irgendwas entdeckt, kann sie sich eine Verfügung besorgen und dann müssen die Zahlungsströme gestoppt werden. PayPal darf kein Geld mehr auszahlen. Die Kreditkartenunternehmen müssen ihre Dienste einstellen. Der entsprechende Access Provider, der Zugang vermittelt, muss sperren und. Und auch die Suchmaschinen wie Google müssen jedwede Verlinkung auf entsprechende Angebote stoppen. Das ist nicht nur fatal sozusagen für die Europäer, sondern wir könnten ja im Grunde genauso umgekehrt sagen, dann drehen wir den Spieß um. Das heißt, diese amerikanische Diskussion droht hier rüber zu schwappen und irgendein europäischer Politiker wird in ein paar Jahren, wenn wir SOPA haben, sagen, warum tun wir es nicht genauso? Also das droht eben zu einem Kampf der Rechtsordnung global zu werden und schwappt dann eben tatsächlich auch nach Europa.
Wie viel ehrliches Interesse steckt denn jetzt eigentlich hinter diesem Protest der Internetfirmen? Also kann man es eher so interpretieren, dass die sich wirklich einsetzen für ein freieres Internet, dass es so bestehen bleiben soll, wie wir es jetzt in der Form vielleicht noch haben? Oder ist es eigentlich eher ein Protest dagegen, ja, dass ja so dieses Gesetz oder diese Idee SOPA sich ja eigentlich praktisch gar nicht so richtig umsetzen lässt, wenn man es mal so wörtlich nimmt?
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Das heißt, man kann im Internet nicht stoppen. Das ist der Traum vieler eben eigenartiger Politiker. Man könne irgendetwas da ausbremsen. So, deshalb in der Tat hat der Protest von Google und eBay natürlich auch etwas Symbolisches, ist klar. Aber auf der anderen Seite kann man auch Google zum Beispiel verstehen, weil die enorme Prüfungslasten und enorme Probleme bekommen mit der Suchmaschine, wenn man jetzt sozusagen einzelne Links auf Zuruf sperren müsste. Das ist gegen die Google-Policy und Google ist eben bei aller Zwiespältigkeit, die man mit Google verbindet, ist es noch ein Garant dafür, dass Inhalte relativ frei zu finden sind. Und das ist eben bedroht.
Nun kann man aber durchaus ja verstehen, dass die Unternehmen gegen Piracy vorgehen wollen. Was schlagen Sie denn vor, wie man da am besten vorgehen könnte?
Ja, wäre es sozusagen so eindeutig gegen Piracy, also es ist ja sozusagen nicht nur Piracy damit dabei, es ist jeder Verstoß gegen amerikanisches Recht kann damit geahndet werden. Das heißt, die erste Gefahr, und das kann nicht sein, ist, dass das amerikanische Recht mal wieder nach Europa überschwappt, uns aufgedrückt wird, obwohl wir ganz andere Wertvorstellungen zum Beispiel von Meinungsfreiheit oder Sexualität und so weiter haben als unsere amerikanischen Kollegen. Das ist die große Gefahr. Im Bereich Piracy wundert mich sowieso, dass die Musikindustrie jetzt nochmal versucht, diese Sachen zu machen. Wenn sich die Umsatzzahlen der Musikindustrie klar machen, geht es denen jetzt wieder relativ gut. Also die ganz harte Phase, Peer-to-Peer und Runterladen aus dem Netz, ist schon längst überwunden. Die Leute kaufen wieder. Also im Grunde kommt es jetzt auch zu spät und eigentlich ist es überholt.
Aber vielleicht nochmal so ein Ausblick in die Zukunft. Wie glauben Sie denn, wird es ausgehen? Beziehungsweise vielleicht können Sie mal aus so einer europäischen Perspektive einen möglichen Lösungsvorschlag formulieren.
Wir müssen auf jeden Fall uns verständigen mit den Amerikanern. Also wenn das Internet ein weltweites Medium ist, müssen wir gemeinsam mit den Europäer und Amerikaner eine Art Code of Conduct entwickeln, um wenigstens natürlich die radikalsten Verstöße gegen Rechtsordnung, wo jeder sagt, das geht nicht, dass man die gemeinsam verfolgt. Das wäre zum Beispiel von Kinderpornografie, und ähnliche Werte, also wo es wirklich um ganz harte Werte geht. Ansonsten wird man eben respektieren müssen, dass es unterschiedliche Wertekulturen in der Internetwelt sozusagen gibt und die auch eine gewisse Autonomie beanspruchen können.
Thomas Hören, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität Münster, war das. Vielen Dank für das Gespräch.
Und ja, wir haben es eben gehört, in Europa ist es noch recht ruhig um SOPA. Viele Politiker scheinen die Relevanz des Themas auch für uns hier in Europa noch nicht ganz erblickt zu haben. Da sind einige Netzaktivisten natürlich schon weiter, denn Bull ist einer von ihnen. Er äußert sich musikalisch. Wenn er nicht gerade über die neuesten Computerspiele rappt, dann widmet er sich auch gerne mal netzpolitischen Themen. Aktuell ist das der Stop Online Piracy Act und der führt das Internet nämlich vom Zuckerhut ins Jammertal. So könnte man Dan Bulls Rap zusammenfassen. Wir hören SOPA Cabana.
I was born way back in 1986. I'm an old man now, but I remember how it used to be. And now my grandchildren ask me, Granddad, they say, can you tell us what it was like in the days of the internet? You know, before SOPA. And I tell them, when was that? Let me see. Sometime back in the early 21st century. I remember when the internet was free. Behind my keyboard, people let me be. See, there used to be a thing called freedom of speech. We had freedom to teach each other, freedom to preach, freedom to share culture and circulate ideas without the state trying to interfere, interfere. We lost that freedom. Not freedom as in free beer, but the freedom to be free from fear. Even here in the United Kingdom, the fact that I'm from England isn't a matter that matters to our new masters and kings. I was a chap that could sing and distribute my music, and like-minded citizens could listen to it. I couldn't afford an orchestra. I was a poor performer in more ways than one, so I sought an alternate formula, reinterpreted the media around me, satirized the leader's lies on found beats, talk shop on top of a sample of a rock band, at least we used to, until rap got banned at the SOPA.
Der britische Rapper Dan Bull mit seinem SOPA-Protestsong SOPA Cabana. Links zur Musik und auch zum Video des Protest-Raps finden Sie auf breitband.deradio.de. Und apropos Protest und SOPA, Dan Bull ist auch nicht der Einzige, der sich im Netz gegen den umstrittenen Gesetzesentwurf aus den USA stark macht.
Ja, im Netz wird versucht, eine engagierte Masse zu mobilisieren. Bei Wikipedia hat sich eine SOPA-Initiative gegründet, die mögliche Protestformen diskutiert. Einige Webdienste wollen aus Protest sogar temporär ihren Betrieb einstellen. Und natürlich gibt es auch längst Protestgruppen bei Facebook. Die Stop Internet Censorship by Protesting SOPA-Gruppe zum Beispiel hat derzeit knapp 12.000 Mitglieder. Matthias Finger hat sich den Online-Protest genauer angeschaut.
Berichterstattung über SOPA, die findet im amerikanischen TV kaum statt. Warum? Ganz einfach. Die großen Fernsehsender in den USA unterstützen SOPA. Cenk Yuger von The Young Turks, einer Online-Nachrichtenshow aus den USA.
So how much have CNN, MSNBC, Fox News, NBC, CBS and ABC talked about it? In primetime? Once.
Widerstand muss hier also im Netz organisiert werden, dezentral, von verschiedenen Akteuren auf vielen Ebenen und so umfassend wie noch nie. Zum einen von den Nutzern. Denn Konsumenten können clever mit dem Geldbeutel entscheiden. Also wir, ja? Zum Beispiel mit dem Android-App Boykott SOPA. Strichcode-Scanner in Smartphones erkennen damit blitzschnell böse Produkte von SOPA-Unterstützern. Als elektronische Wünschelrouten bringen sie den digitalen Protest in die echte Welt. Die Umsetzung des Boykotts könnte indes etwas schwerer fallen, betrifft sie doch Ikonen unserer Konsumgesellschaft. Auch Adidas und Apple unterstützen SOPA. Doch keine Angst, digitale Nomaden müssen ihr Lieblingsspielzeug nicht rituell verbrennen, denn Microsoft steht auch für SOPA. Coca-Cola-Produkte sind ebenfalls tabu, Smirnoff-Wodka dagegen ist okay, im Rausch gegen SOPA. Eine Browsererweiterung für Google Chrome erkennt Webseiten von SOPA-Befürwortern. Ein roter Warnbalken gibt den Hinweis.
This company is a known supporter of the Dangerous Stop Online Piracy Act.
Ob solch eine Ächtung funktioniert? Die Altvorderen erinnern sich vielleicht noch an den Boykott von französischem Wein und Käse. 1996 führte der zum Abbruch der Atomtests auf dem Mururoa-Atoll. Am Internetpranger ist die Liste der SOPA-Unterstützer bereits um 2/3 geschrumpft. Beispielsweise der Webhoster GoDaddy hat seine Meinung geändert um 180 Grad, wenn auch nicht ganz freiwillig.
Über 37.000 Domain-Kunden haben GoDaddy verlassen, weil das Unternehmen SOPA unterstützt hatte. Der plötzliche Sinneswandel der Firma soll jetzt ein paar Kunden halten.
Auch der leidgeprüfte Sony-Konzern ist jetzt gegen SOPA. Ganz plötzlich kam der Sinneswandel. Anonymous hatte mit Hackerangriffen gedroht. Wieder einmal.
Hello, Sony. We have decided to destroy your network. You have been warned.
Zu diesen digitalen Widerstandsformen gesellen sich jetzt bekanntermaßen noch die Muskelspiele der Big Player im Netz. Sie drohen ja mit dem Worst-Case-Szenario, sich selbst abzuschalten, komplett. Anna Kasparian von The Young Turks.
So right now we don't know which day it'll be.
Wir wissen nicht, wann der Blackout stattfindet. Wahrscheinlich am 23. Januar. Am Tag darauf beschäftigt sich der Senat mit SOPA. Google, Amazon, Yahoo, alle machen mit. Wahrscheinlich werde ich durchdrehen.
Der Link-Aggregator Reddit will sich bereits am 18. Januar deaktivieren. Für 12 Stunden in einer Art digitalem Harakiri. Auf den Seiten sollen nur Anti-Zensur-Hinweise erscheinen und die Bitte, mit seinem Volksvertreter über das Gesetz zu reden. Kongressabgeordnete wurden bereits mit 1 Million Protest-E-Mails bombardiert und 90.000 Anrufen erboster Wähler.
Google, Facebook, Twitter, etc. They're all so worried. They're thinking about doing a blackout on a whole day and is basically the nuclear option.
Und die soll einer digitalen Kernschmelze gleichkommen. Schicht im Schacht, nichts geht mehr. Vielleicht bringt der Warnschuss der Internetbranche eine Zwangspause, falls es nicht nur bei einer Drohung bleibt. Das mehrstündige Schweben im luftleeren Raum, wenn uns Facebook, Google und Co. mal kurz verlassen, ist nichts gegen das, was nach Meinung der SOPA-Gegner droht, falls das Gesetz durchgeht. Das Ende des Internets, wie wir es kennen.
Matthias Finger hat den Online-Protest gegen SOPA für uns zusammengefasst. Und alle Links und auch diesen Beitrag finden Sie nach dieser Sendung auf breitband.deradio.de.
Showed me how I must just live it all behind. Then I was gone, then I was gone, then I was gone, 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 gone. Without a sound, without a sight, I was drowning in the ocean of light.
Ella Orléans mit In the Night, freie Netzmusik von dem französischen Netlabel Beko DSL. Und wo wir schon bei freier Musik aus Frankreich sind, da gibt's endlich auch mal gute Nachrichten zu vermelden, zumindest für CC-Musiker. Die französische Verwertungsgesellschaft SACEM erlaubt nämlich ihren Mitgliedern seit dieser Woche, Musik auch unter einer nicht kommerziellen Creative Commons Lizenz zu veröffentlichen. In den Niederlanden, Dänemark und Schweden laufen bereits ähnliche Pilotprojekte. Unsere GEMA ist da noch nicht ganz so weit, aber wer weiß, vielleicht zieht auch sie irgendwann mal nach. Weitere aktuelle Meldung der Woche gibt's jetzt.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, nun die Medien und Meinungen mit meiner Kollegin Christine Watti. Hallöchen.
Hallöchen.
Zunächst zu einem großen Thema der Woche, die personalisierte Google-Suche.
Ja, die ist zwar noch nicht akut für uns, dennoch spektakulär, wird zunächst für die englischsprachige Ausgabe freigeschaltet, also für Google.com. Die Idee dahinter ziemlich folgerichtig und absehbar, erstmal unabhängig der Kritik, die nun aufbrandet. Google lässt in Zukunft auch personalisiert suchen. Das heißt, es wird eine Option geben, persönliche Ergebnisse, und dabei durchsucht Google dann zum Beispiel die Infos, die man beim sozialen Netzwerk und Facebook-Pendant Google Plus eingegeben hat. Es findet dann auch Bilder, die ich dort hochgeladen habe, oder bei Picasa, und nutzt also all die Informationen für diese persönliche Suche, die ich auch hinterlassen habe und die dann dank der neuen Algorithmenfunktionen auch in Zusammenhang mit meinem Suchwunsch gebracht werden. Angeblich werden diese personalisierten Suchergebnisse dann so gut es geht von der Außenwelt abgeschirmt und über eine sichere, verschlüsselte Seite übermittelt, und der Nutzer kann dann eben immer selber entscheiden, möchte ich nur in meinen eigenen Hinterlassenschaften im Netz quasi rumstöbern, oder möchte ich ganz herkömmlich alles, was das Internet hergibt, durchsuchen.
Ja, aber irgendwie klingt es doch so, als könne es nicht ohne Datenschutzbedenken und Konkurrenzwut und alles, was wir kennen, hingenommen werden.
Ja, du kennst dich wohl aus, richtig. Also traurig bis sogar sauwütend machte diese Idee zum Beispiel Twitter. Die haben sich gleich beschwert, denn diese personalisierte Suche findet natürlich keine Spuren, Einträge oder Daten von anderen Netzwerken, weil es ihnen einfach schlicht nicht zur Verfügung steht. Und das bedeutet natürlich, dass Google als großes Synonym für die Suche im Netz dann seine Nutzer in einem kleinen Kosmos verfrachten könnte, in dem bald nichts mehr wichtig ist als nur das, was man in der Google-Welt angibt. Und apropos Datenschutz, natürlich, in den USA läuft bereits eine Datenschutzbeschwerde des Electronic Privacy Information Centers, das darauf hinweist, dass es doch einfach nicht sein könne, dass damit die Informationen von Nutzern einfach durchsucht werden und solche Suchergebnisse in keinem Fall öffentlich gemacht werden dürfen. Und Privatkommunikation, heißes Argument, finde ich, soll auch von Konzernen geschützt werden, so die EPIC. Was so ein bisschen, um mich jetzt vorsichtig auszudrücken, naiv klingt, dieser Wunsch, denn wie diese Privatkommunikation aussehen soll über soziale Netzwerke, an denen dann ein Unternehmen nicht teilhat und gerade Google nicht, das bleibt so ein bisschen schleierhaft und ist vielleicht auch ein Einwand, der eher spät kommt.
Bei dieser neuen Suche sind natürlich auch Algorithmen im Spiel, darum wird es übrigens nachher hier noch gehen, die Kritik der Algorithmenkritik mit Katrin Passig in unserer Besprechung, aber nun zu Musik hören online, Folge 7435. Es geht mal wieder ums Streamen.
Genau, zur Abwechslung. Wir hier in Deutschland haben bisher von diesem Streaming, dem nächsten großen Ding, noch nicht so richtig viel gehabt. Abgesehen von zum Beispiel dem Dienst Simfy, der schon eine Weile am Start ist. Wir warten eigentlich seit der Bitkom- und GEMA-Einigung auf Spotify. Das ist quasi der Streaming-Veteran, der schon fast überall auf der Welt zu haben ist. Die Überraschung, jetzt kam stattdessen Radio, schreibt man irgendwie wie Radio, nur ohne A auf dem Plan, und steht den deutschen Nutzern zur Verfügung. Funktioniert ähnlich wie Simfy. Man kann für einen kleinen Preis in Millionen von Songs stöbern. Das ist ein Dienst, den sich die Gründer von Skype ausgedacht haben. Natürlich übrigens nicht nur in den Songs stöbern, sondern eben Playlisten anhören, jederzeit Zugriff auf diese Streaminglisten haben. Und dieser Dienst Radio passt auch zu Facebook. Die arbeiten auch mit Radio zusammen. Das heißt, wer dort angemeldet ist, kann dann auch per Facebook-Tool gemeinsam Musik hören und die Musikstreams von Freunden erhalten. Die Frage bleibt so ein bisschen: Was ist mit Spotify? Wissen wir nicht. Die stecken angeblich noch in Verhandlungen mit der GEMA. Keine Ahnung, was da passiert. Das dauert wohl noch ein bisschen.
Werden wir noch sehen, werden wir hier vermelden. Zum Schluss noch ganz kurz und knapp eine wichtige Statistik, Christine.
Genau, für alle Blogbetreiber und auch Kommentatoren, Mitglieder mit Pseudonym als Nutzernamen treiben laut dem Forendienstleister Diskus die Diskussionen in Online-Communities voran. Also sind viel mehr beteiligt als Leute, die sich anonym oder unter Klarnamen bei Forendiskussionen anmelden.
Danke, Christine. Oder auch Breitbandhase 76, war doch so, oder?
Ja, genau. Nee, 77.
Die Medien und Meldungen auch nachzuhören, nachzulesen unter breitband.de/radio.de.
Breitband, Netzmusik.
Und hier geht's ernst weiter, und zwar mit einer großen Zahl. 2,3 Millionen, eine stattliche Zahl. So viele Downloads generierten die Songs der Creative Commons Compilation der BitTorrent-Softwaremacher Frostwire. 31 Stücke sind darauf zu finden, von Pop, Folk, Elektro bis Punk ist fast alles dabei. Wir hören einen Song daraus und sprechen im Anschluss über den aktuellen Stand der Tauschbörsen und den Versuch einiger Macher, das Negativ-Image der illegalen Musik-Downloads abzuschütteln. Eine Aufgabe, die ziemlich schwer zu meistern ist, da passt auch der folgende Song von Lion Ray ganz gut: These Things We Can't Repair.
good to see you after all these years. Your hair grew longer than I thought. Still make the same silly jokes. Oh, don't you look at me like that. Treasure something that's so far from you. I never knew where to draw the line. What we became, I couldn't tell. We just got lost, reeling on the cover. Yeah, yeah.
These Things We Can't Repair von Leon Ray, einer von insgesamt 31 Songs der Frostwire Compilation, zusammengestellt, wurde die von den Machern des gleichnamigen BitTorrent-Clients.
Ja, und darüber wollen wir jetzt reden, Christian, bei BitTorrent oder Peer-to-Peer-Software, also den oft in der Presse negativ erwähnten Tauschbörsen, gehen bei vielen ja erstmal die Alarmglocken an. Wie sieht's denn da zurzeit eigentlich aus?
Also erstmal muss man sich bei der eben gehörten Musik gar keine Sorgen machen, denn die ist ganz legal in den Tauschbörsen zu finden, dank der CC-Lizenz, die das Verteilen der Musik ja explizit erlaubt. Aber natürlich sind ja die vielen Dutzend BitTorrent-Seiten und Tauschprogramme auch heute noch von illegalem Content überflutet. Das brach ja einigen Diensten auch das Genick, der Pirate Bay zum Beispiel oder auch LimeWire. Aus deren digitalen Überresten entstand übrigens Frostwire. Und die Macher, die versuchen nun seit einiger Zeit schon vom Negativ-Image wegzukommen.
Und wie machen die das? Also man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass da Warnschilder eingeblendet werden oder dass über mögliche rechtliche Konsequenzen aufgeklärt wird. Wie läuft das bei Frostwire?
Also die fahren eine ganz andere Strategie. Und zwar ermutigen und fördern sie eben das legale Verteilen von Inhalten. In dem Blog dazu, FrostClick, schreiben die Autoren Reviews und bewerten, also zum Beispiel Netlabel-Veröffentlichungen, und man geht auch direkt auf Künstler und Labels zu und bietet Partnerschaften an. Innerhalb der Tauschsoftware werden dann zum Beispiel kleine Audio-Teaser abgespielt, die Alben und Künstler featuren. Da entsteht also so eine Art Geben und Nehmen, aber ja, man muss ganz klar sagen, das hat jetzt nichts mit Popstars und großen Labels zu tun, sondern findet in der Nische statt. Das zeigt aber durchaus mögliche Wege.
Glaubst du denn, Christian, dass mit diesem positiven Weg, sag ich mal in Anführung, so eine Art Rehabilitation der Tauschbörsen denkbar ist?
Ja, ich glaube, das wird sehr schwer sein. Auch durch Entwürfe wie SOPA, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wird das noch schwerer werden, denn damit würden solche Dienste quasi komplett illegal. Denn natürlich ermöglichen sie auch weiterhin das illegale Verteilen von Musik. Da können die Macher so viel positiven Einfluss ausüben, wie sie wollen. Ich habe vor der Sendung mit einer Band gesprochen, die ihre Musik frei ins Netz stellt und auch schon mit einer BitTorrent-Seite kooperiert hat. The Black Atlantic, die haben 2009 ihr Debütalbum bei Mininova verbreiten lassen. Über 30.000 Downloads kamen so zusammen. Und gestern erschien nun ihre zweite große Veröffentlichung, die Darkling I Listen EP. Und auch die steht wieder legal, frei im Netz und landete natürlich auch schon nach wenigen Stunden in diversen Tauschbörsen. Und für Sänger Gerd van der Velde ist das fast schon ja eigentlich Realität, eigentlich so eine Selbstverständlichkeit.
Before the whole music industry arose, I don't think there was such a thing as free or paid for music. It was just music being out there and being shared with everyone. So for us, we're just interested in, you know, the people who want to pay for the music. That's our audience, our real audience, and that's who we're going to be building our career off of.
Für Gerd van der Velde von The Black Atlantic ist das wahre Publikum, das die Band unterstützt und auch eben für Musik zahlt, zum Beispiel indem Konzerttickets, CDs oder Schallplatten verkauft werden oder dass sich eben Fans auch an der Finanzierung, zum Beispiel einer Studioaufnahme, beteiligen, das oft erwähnte Crowdfunding. Aber nun genug geredet mit und über die Band The Black Atlantic, jetzt hören wir sie auch und zwar mit Darkling I Listen. Black Atlantic mit Darkling I Listen von der gleichnamigen EP, die seit gestern im Netz auf CD und Vinyl existiert. Den kompletten Song können Sie bei Bandcamp nachhören oder auch runterladen. Und wem all das zu virtuell ist, dem kann ich ja einen Live-Auftritt der Band wärmstens empfehlen. Ab dem 18. Januar sind The Black Atlantic auf Tour in Hamburg, Hannover, Berlin, Köln, Leipzig und auch in vielen anderen Städten. Links gibt's auf breitband.deradio.de.
Breitband. Besprechung.
Ja, Christian hat uns eben einen Konzertbesuch empfohlen, wärmstens sogar, aber Algorithmen können das auch. Das wird von vielen jedoch kritisch gesehen. Besorgt stellen Technikkritiker die Frage, wie viel der Siegeszug der Algorithmen von uns Menschen übrig lässt. Und die Frage, die dahinter steht, lautet, stärken uns die Computerprogramme oder machen sie aus uns träge, willfährige, maschinengleiche Wesen?
Ja, Kritik an der Macht der Algorithmen, die in sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google Plus ebenso wirken wie in Empfehlungssystemen wie Amazon gibt es ja tatsächlich jede Menge. Nicht zuletzt die Medienwissenschaftlerin Miriam Meckel hat die Sorge vieler Kulturpessimisten auf den Punkt gebracht. Algorithmen, schreibt sie, rechnen den Zufall von vornherein aus, sodass ein endloser, gleichförmiger Fluss von Mainstream-Inhalten entstehe. Varianz oder gar Aufklärung komme so erst gar nicht in die Welt.
Die Publizistin Katrin Passig kommt nun ihrerseits mit einer Kritik der Kritik. In einem aktuellen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung hat sie sich mit diesen Dystopien auseinandergesetzt und das unterschiedslose Algorithmen-Bashing abgelehnt. Wir haben mit ihr darüber gesprochen und wir haben sie zuerst gefragt, was sie am meisten an diesem Algorithmen-Bashing stört.
Eigentlich das Wort Algorithmen. Diese ganze Klage ist ja überhaupt nicht neu. Ich habe das gerade auf dem Weg hierher nochmal nachgelesen. Das war mir bisher auch völlig entfallen, dass ich ja in meiner Jugend mal Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft von Joseph Weizenbaum gelesen hatte. Und da geht es tatsächlich schon vor, das war 1976, gerade nochmal nachgeguckt, das ist exakt dieselbe Diskussion eigentlich. Und da hat man halt jetzt einen neuen Aufkleber drauf gemacht. Das heißt jetzt Algorithmen und nicht mehr Computer. Man kann jetzt auch nicht mehr gut sagen, dass die Computer irgendwie das Problem sind. Das Kind braucht jetzt einfach einen neuen Namen. Aber dass das ausgerechnet jetzt Algorithmen sein muss, ist schon ein bisschen schäbig.
Aber die Komplexität der Algorithmen hat ja in den letzten Jahrzehnten natürlich zugenommen. Also man könnte ja fast so weit gehen, dass man sagt, ursprünglich waren Algorithmen Handlungsanweisungen vom Menschen an die Maschine für die Maschine. Vielleicht sogar relativ simpel am Anfang. Mittlerweile sind Algorithmen so sehr integriert in unsere Gesellschaft, dass es fast schon den Anschein erweckt, als würde diese Richtung umgekehrt.
Ich glaube, das stimmt an verschiedenen Stellen nicht. Also zum einen, wenn ich Sie da richtig verstehe, diese Vorstellung, dass man den Computern früher einfachere Anweisungen gegeben hat, dass das, was da berechnet wurde, weniger komplex war. Und zum anderen glaube ich, dass auch dieser Teil, dass das Ergebnis auf uns zurückwirkt, nicht neu ist. Nur weil ich es jetzt gerade noch mal in der Hand hatte, Joseph Weizenbaum schreibt darüber, wie er in den 50er Jahren geholfen hat, die Banken auf Computer umzustellen und sagt da eigentlich schon genau dasselbe, dass das hat immer soziale Auswirkungen. Das ist auch kein neues Phänomen, dass das so ist.
Ist nicht das Problem an Algorithmen aber doch auch, dass wir oft nicht wissen, wie sie funktionieren, weil wir es nicht wissen dürfen? Beispiel Facebook, da gibt es bestimmte Algorithmen, nach denen Daten zum Beispiel weitergegeben werden. Das ist eine Blackbox, da wissen wir nicht, was da läuft. Ist das nicht was, was wirklich zu Recht auch Angst auslöst?
Wir wissen an ganz vielen Stellen überhaupt nicht, was da läuft. Und da muss man nicht ins Internet oder in den Computer gucken, um das zu finden. Da reicht, sondern sich die Wirtschaft anguckt. Und ich sehe auch bei den Leuten, die diese Klage am lautesten vorbringen, jetzt auch keinen gesteigerten Willen, sich da mal einzuarbeiten und vielleicht mal irgendeinen Schritt zu unternehmen, um rauszufinden, was im Inneren dieser Blackbox ist.
Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie sollte man aus Ihrer Sicht mit dem Phänomen des meinetwegen Computers oder Algorithmus umgehen?
Ich glaube, wir brauchen da gar keinen neuen Umgang. Es wird so wie bei den letzten 5 Neuauflagen dieser Diskussion sein. Irgendwann gewöhnt man sich dran, dass da jetzt Dinge personalisiert sind und dann kommt die nächste Kurve der Geisterbahn und irgendein Ding aus Pappe springt einem wieder vors Gesicht. Ich glaube, es gibt so eine Art frei flottierendes Bedürfnis nach irgendeiner unsichtbaren Macht, die unser Verhalten in irgendeiner Weise steuert. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich vermute, in der Generation vor uns waren das eher politische Themen. Und das hat sich jetzt so ein bisschen auf den Techniksektor verlagert.
Meinen Sie das so, dass man irgendwann gar nicht mehr hinterfragt, dass man den Algorithmus gar nicht mehr wahrnimmt?
Aber das ist doch schon ganz lange so. Und das ist auch so, wenn Sie in eine Buchhandlung gehen und dort die Auswahl betrachten, irgendein Buch kaufen und mit dem nach Hause gehen. Dahinter stehen auch, wenn man so will, Algorithmen, die dazu führen, dass in dieser Buchhandlung genau diese Bücher und keine anderen liegen und welche von denen jetzt 10 Stück hoch neben der Kasse liegen.
Klar kann man diese Auswahl, die der Mensch verführt, die kann man natürlich auch als Algorithmus beschreiben, die kann man abbilden mit Hilfe eines Algorithmus. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob das nun wirklich ein Mensch ausführt oder ob es eine Maschine ausführt oder nicht.
Ja. Also ich hätte das jetzt umgekehrt beschrieben, dass es nicht so ist, dass das, was in der Buchhandlung stattfindet, ein menschlicher Algorithmus ist, sondern ich glaube, es ist umgekehrt eine Illusion, dass die Dinge, die da aus dem Computer rauskommen, in irgendeiner Weise ohne menschliches Zutun von einer Maschine erzeugt werden. Auch da trifft man bestimmte Entscheidungen, was dieser Algorithmus tun soll, was am Ende rauskommen soll. Das ist nicht was, was der Computer sich ausdenkt. Das ist eine Illusion, also eine Art Strohmann-Argument zu sagen, auf der einen Seite haben wir den Menschen mit seiner Intuition und was auch immer und auf der anderen Seite die nackte rechnende Maschine.
Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass ich das nicht gleichsetzen würde, wenn jetzt ein Mensch eine Auswahl trifft oder ein Algorithmus, weil schon allein aufgrund dessen, dass, nehmen wir mal wieder Amazon, dass der Datensatz, aus dem quasi eine Empfehlung generiert wird, der wächst ja mit der Zeit. Und je diverser der Datensatz wird, desto unterschiedlicher fällt ja auch das Ergebnis der Empfehlung des Algorithmus aus. Und das ist ja in dem Maße in einem Buchladen, wo jetzt der Buchladenbesitzer eine Empfehlung auswählt, nicht der Fall.
Ja, ich kann nur den Vorwurf da drin oder das Problem da drin nicht erkennen. Also Es ist doch so, wenn man eine Buchempfehlung kriegt von einem Freund und man weiß jetzt, also ein hypothetischer Freund, der bisher in allen Büchern, die wir beide gelesen haben, exakt meiner Meinung war. Und dieser Freund empfiehlt mir jetzt ein weiteres Buch und die Wahrscheinlichkeit, dass mir auch dieses Buch gefallen wird, ist doch relativ groß. Und jetzt stellen wir uns eine Situation vor, in der ich nicht nur diesen einen Freund habe, bei dem das so ist, sondern noch 100 weitere, was genau das ist, was dieser Empfehlungsalgorithmus macht. Er durchforstet die Datenbasis von Amazon nach eben diesen 99 fehlenden Leuten und generiert daraus eine Empfehlung. Aber das Grundprinzip ist kein anderes, als hätte ich diese 100 Freunde. Und wenn da ein Unterschied ist, dann müssten Sie mir den erklären.
Na, der Unterschied ist die emotionale Ebene. Bei einem Freund, meinem echten Freund, da muss ich vielleicht gar nicht immer 100% eine Übereinstimmung haben mit der Empfehlung, früherer Empfehlung. Aber da ich eine emotionale Bindung zu dieser Person habe, lese ich das Buch vielleicht trotzdem. Und bei dem Algorithmus wiederum ist es ja nur eine Interpretation dieser emotionalen Ebene. Weil wenn ich etwas zum Beispiel auf Facebook like oder eine Nachricht schreibe und somit Facebook mitbekommt, aha, ich interpretiere aufgrund dieses Klicks und aufgrund dieser Nachricht, dass da eine emotionale Bindung besteht zwischen den Personen.
Mir wäre es lieber, wenn sich in meinem Privatleben diese beiden Vorgänge sauberer voneinander trennen ließen. Ich rede gerne mit Freunden über Bücher. Ich freue mich auch, wenn sie mir Bücher empfehlen. Ich habe halt nur mit diesen Empfehlungen in der Regel keine guten Erfahrungen gemacht, weil sie nicht von einer tatsächlichen Empfehlung handeln, sondern weil sie von unserer Freundschaft handeln. Das ist was völlig anderes. Die Buchempfehlung ist da praktisch nur das Transportmedium. Und das ist schön. Ich habe nichts gegen diesen Vorgang. Nur ich hätte halt außerdem auch gerne gute Buchempfehlungen. Es ist nicht unbedingt nötig, das miteinander zu verbinden.
Die Publizistin Katrin Passig mit einer Kritik der Kritik an den Algorithmen. Vielen Dank für das Gespräch.
Breitband, Netzkultur.
Ja, und das Thema Algorithmen passt auch gut in unsere Netzkultur-Rubrik. Da geht es nämlich heute um den guten alten Commodore 64, auch C64. Der feiert dieser Tage seinen 30. Geburtstag und hat ja mehr oder weniger die Algorithmen in die Wohn- und Kinderzimmer dieser Welt gebracht. Damals war man allerdings noch dazu gezwungen, Algorithmen zu verstehen, denn fertige Programme gab es nur wenige.
Ja, das Gute ist aber auch, dass da viel Neues entstand. Musik zum Beispiel. Der Komponist und Produzent Chris Hülsbeck war in den 80ern einer der ersten, der dem C64 mehrstimmige Klänge entlockte. Einer seiner Spielemusik-Hits ist dieser hier, The Great Gianna Sisters, und zwar zu hören im Original C64 Intro aus dem Jahr 1987. Also bei mir werden da so ein bisschen Kindheitserinnerungen wach, muss ich sagen. Musik von Chris Hülsbeck, der diese Klänge für das wirklich großartige Jump'n'Run-Spiel The Great Gianna Sisters komponierte. Und zwar mit und für den damals top-aktuellen Commodore 64.
Ja, und hier im Studio schunkeln alle mit, was sie jetzt nicht hören können, aber darum sage ich es. Der C64 ist ja übrigens, Christian, bis auf einen Monat so alt wie du.
Das stimmt.
Ich muss das jetzt mal outen, nämlich 30, haben wir schon gesagt. Im Januar 82 wurde der Heimcomputer auf der CES, der Consumer Electronics Show in Las Vegas, vorgestellt. Diese Elektronikmesse gibt es auch heute noch. Gestern ging sie zu Ende und auch dort wurde übrigens dem Kultcomputer gehuldigt. Aber bei all den schönen Kindheitserinnerungen um den C64, alles war dann doch nicht so gut, erinnert sich zumindest Christian Schiffer.
Lieber C64, ja, du hast Geburtstag, 30 wirst in diesen Tagen. Na, herzlichen Glückwunsch auch. Ich soll jetzt wahrscheinlich was Nettes sagen, aber ganz ehrlich, das fällt mir schwer. Wenn ich mir dein Gehäuse so anschaue, dann denke ich eben nicht an deinen Kosenamen. Brotkasten nannten dich damals ja alle liebevoll, wegen deiner runden Ecken. Ich denke auch nicht an dein ratterndes Floppy-Laufwerk oder an deine kleinen, ach so sympathischen Marotten, etwa dass man immer Dollarzeichen eingeben musste, wenn man eine Diskette laden wollte. Wenn ich an dich denke, lieber C64, denke ich vor allem an eins, ans Warten. Warten, bis die Diskette gelesen wird, warten, bis das Spiel startet, warten, bis der nächste Level endlich beginnt, warten, warten, warten. Ich soll nicht rumheulen, meinst du? Hör du dir lieber mal an, was der Computersammler Hans Franke über dich denkt.
Ich muss sagen, ich war damals ein C64-Hasser. Weil ehrlich gesagt, die C64-Leute, das waren ja wirklich nur die Papa- und Mama-Kids, die sich das Ganze am Gabentisch haben schenken lassen und selber wenig Ahnung gehabt haben. Ich habe damals natürlich einen richtigen Rechner gehabt.
Hast du das gehört? Der hatte nämlich einen Apple. Ich dagegen hatte nur dich. Noch nicht mal ein Megahertz schnell warst du. Und dein Speicher gerade einmal 64 Kilobyte. Lachhaft. Es stimmt ja. Wir hatten auch unsere schönen Zeiten. Tagelang habe ich für dich Programmcode abgetippt, Seite für Seite. Habe ich mich auch nur ein einziges Mal vertippt, hast du mir danach gnadenlos eine simple Fehlermeldung angezeigt. Und du hast immer einen Fehler gefunden. Man konnte eigentlich fast alles mit dir machen. Zeichnen, Musik, Programmieren, Spielen. Eine ganze Generation von Nerds wie mich hast du großgezogen. Natürlich auch Christian Stöcker, Chef des Ressorts Netzwelt bei Spiegel Online und Autor des Buches Nerd Attack.
Naja, es sind schon so diese Runden von 14-jährigen oder 15-jährigen oder 13-jährigen Jungs, die mit so einem Competition Pro Joystick in der Hand dann da vor dem Rechner saßen und irgendwie stundenlang Summer Games oder irgendwas gespielt haben, was aus heutiger Sicht natürlich wahnsinnig langweilig ist, weil man die ganze Zeit nur den Joystick möglichst schnell hin und her rütteln muss, um schnell zu rennen zum Beispiel. Das war aber damals schon, das waren im Grunde Momente reinen Glücks, ja.
Da hat er schon recht, der Christian Stöcker. Aber das ist pure Nostalgie. Ja, es stimmt ja. Du warst viel flexibler als jede Spielkonsole und, ich gebe es ja zu, auch viel flexibler als der tollste Apple. Und ja, bis heute bist du weit mehr als nur Retro. Mit deinem Soundchip SID machen heute DJs immer noch Musik. Immer noch wirst du mit Spielen gefüttert, mit neuen Spielen wohlgemerkt, die extra für dich programmiert und verkauft werden. Milo Mund zum Beispiel arbeitet bei Protovision, einem kleinen Computerspielstudio, das sich auf deine speziellen Bedürfnisse eingestellt hat.
Wir programmieren einerseits für den C64, weil es so eine Jugenderinnerung für viele von uns ist, am C64 nicht nur zu spielen, sondern eben auch seine eigene Kreativität und seine Visionen quasi umzusetzen. Der andere Grund ist, die Faszination, die der C64 ausmacht, ist die Überschaubarkeit, der Minimalismus und dieser bringt also einen gewissen Stil und sogar einen gewissen Charme mit sich.
Du bist mit deinem kleinen Speicher ein digitaler Sandkasten. Ein moderner PC ist dagegen eine riesige Sandwüste. Gerade weil du eigentlich nichts kannst, so limitiert bist in deinen Fähigkeiten, aber theoretisch alles mit dir machen lässt, förderst du die Kreativität. Und was das Warten anbelangt, es erlebt gerade ein Revival. Schau dir doch nur mal meine ach so tolle Xbox an. Bei modernen Spielen lässt sie sich genauso Zeit wie du damals. Also komm her und lass dich drücken.
Haben wir doch noch ein Happy End. Das war Christian Schiffer mit einer, falls Sie es nicht mitbekommen haben, Liebeserklärung an den C64, der 30 Jahre alt geworden ist. Und Happy End haben wir hier auch bei Breitband. Die Sendung ist fast zu Ende. Es folgt das Deutschlandspiel. Ich sage Tschüss, mein Name ist Vera Linz und
ich habe noch eine Abschlussmusik und zwar auch nochmal C64-Musik. Die hat nämlich auch längst die Hochkultur erreicht. Das überrascht vielleicht jetzt einige. Vielleicht haben Sie die fiepsigen Klänge von The Great Gianna Sisters noch im Ohr. Vor ein paar Minuten haben wir das fünfstimmige Original aus dem Jahr 1987 gehört. Chris Hülsbeck, der hat 2008 seinen Spielemusik-Klassiker für ein Orchester adaptiert. Bis zu den Nachrichten hören Sie The Great Gianna Sisters, interpretiert vom WDR-Rundfunkorchester unter der Leitung von Arnold Roth. Und damit tschüss und schönes Wochenende.
Tschüss.